So, guten Morgen. Hallo ihr Lieben. Falls ihr bei unserem Namen noch nicht so sicher seid, kein Problem. Wir sind uns bei euren auch noch nicht ganz so sicher. Aber ich möchte euch alle kennenlernen und ich bemühe mich, möglichst viele Namen wirklich bald kennenzulernen und drauf zu haben. Das sind also wir. Die haben sich ja vorhin schon ein bisschen versteckt, die Kinder, deswegen zeige ich noch mal ein paar Bilder, um uns noch mal ein bisschen vorzustellen. Hannah 10 Jahre, Noah 13, Samuel 14, Birgit ist meine Frau tatsächlich, aber jeder darf sie Emmy nennen. Ja. Alter, immer jünger als ich und dann noch ich natürlich, Tobias, aber ihr dürft mich gerne Tobi oder Tob nennen. Tobi ist voll in Ordnung, Alter Ü40. Bei uns, da geht es manchmal drüber und drunter und es wird auch nicht selten laut bei uns. Bei uns ist nicht alles perfekt und gerade, obwohl wir Ordnung sehr lieben. Alle von uns, wir mögen Sport. Hinter unserem Haus, da haben wir ein großes Trampolin und einen Basketballkorb stehen. Manche sagen, wir sind eine coole Familie, vermutlich eine Frage der Sympathie. Manchmal sind wir auch irgendwie bekloppt. In jedem Fall, da lieben wir uns sehr, auch wenn das nicht immer jeder zeigt oder jeder sehen will. Jetzt sind wir also hier und wir fühlen uns wirklich pudelwohl. Danke für den herzlichen Empfang. Wir freuen uns riesig auf die gemeinsame Zukunft mit euch. Wir haben es so erlebt, dass Gott uns hierher geführt hat. Zu euch in die Gemeinde und auch zurück in unsere alte Heimat, nah dran an unseren Familien. Und beides, das ist ein Riesengeschenk für uns. Hätten wir uns nicht erträumen lassen. Ein Riesengeschenk. Und heute geht es also ganz offiziell mit meinem Dienst hier los. Gestern war ja erster Arbeitstag, aber samstags habe ich meinen freien Tag. Ja. Also heute die erste offizielle Predigt. Nur was predigt man da? Was hättest du rausgesucht? Ich dachte mir, Folgendes könnte für heute ganz passend sein. Erfahrungswerte. Mit dem Alter haben diese Erfahrungswerte wenig zu tun. Entscheidend ist die Quelle. Als Jugendlicher, da hat mich eine Frage sehr beschäftigt. Wie kann ich gut leben? Die hat mich fast erdrückt, diese Frage. Wie kann ich gut leben? Und zwar gut im Sinne von Gott gefällt's. Ich hatte früh verstanden und das auch für mich persönlich wirklich angenommen, dass Gott mich bedingungslos liebt. Und bald da habe ich aber gemerkt, dass er seine Liebe zu mir, dass er die auch erwidert haben möchte. Nicht gezwungen, sondern dankbar. Also fragte ich mich, wie kann ich so leben, dass es Gott gefällt? Ich weiß, das ist jetzt nicht so die typische Frage eines Jugendlichen. Viele fragen sich in dem Alter eher, bin ich der Coolste, die Schönste oder wenigstens nicht der, über den alle lachen? Oder wie kann ich möglichst viel Spaß haben? Oder die wirklich existenziell wichtige Frage, wo ist der nächste McDonald's? Ich habe nie viel geredet, aber dafür umso mehr nachgedacht und Leute beobachtet. Vor allem, wie sie leben. Und mein Lebensmotto, das war damals, von den Erfahrungen anderer lernen. Und es hat mir einiges erspart. Nur die Frage, wie kann ich gut leben, die wurde damit kaum beantwortet. Jedes Vorbild hatte bei näherem Hinsehen doch so seine Macken, also begab ich mich auf eine jahrelange Reise. Eine Reise, die heute noch nicht beendet ist. Ich fing an, die Bibel daraufhin zu durchforsten, wie Gott sich das Leben vorstellt. Welche Vorstellungen, Tipps, welche Anweisungen er so parat hat, die dem Leben dienen, die ihn ehren. Und ich merkte bald, dass ich da auf eine richtige Goldader gestoßen war. Und das, obwohl ich Lesen wirklich anstrengend finde und bis heute gar nicht gerne lese. Ich stehe mehr auf visuelle Reize und deshalb gibt es in der Präsentation heute wenig zu lesen und viel zu sehen. Mit circa 20, da habe ich mir dann aufgeschrieben, was mir bis dahin als sehr wichtig erschien. Und dieser Zettel, der kam mir irgendwann mal in die Hände und daraus habe ich diese Erfahrungswerte hier mal niedergeschrieben. Erfahrungswerte. Erfahrungsgemäß gute Werte. Gute Werte, die ich bis heute übe. Übe. Vieles klappt schon etwas besser als in meiner Jugend. Und anderes, das halte ich ganz bewusst fest, obwohl ich vermutlich kaum Fortschritte gemacht habe. Ich möchte noch kurz beten. Guter himmlischer Vater, vielen, vielen Dank, dass du jeden Menschen liebst, auch mich. Und ich bitte dich darum, dass du uns den Wunsch fest ins Herz verankerst, dich mit unserem Leben zurückzulieben. Rede du ermutigende Worte zu uns, damit wir dir vertrauen. Was du willst, ist gut für uns. Deshalb bitte ich dich, bitte segne du Reden, Hören, das Verstehen und auch das Tun durch deinen Geist, Herr. Amen. Lebe mit jedem in Frieden. Römer 12, Vers 18 heißt, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Was soll man dazu noch sagen, oder? Ich liebe Gottes Wort, weil es die Dinge oft so präzise auf den Punkt bringt. Bemühe dich, mit jedem Menschen gut auszukommen. Das ist wirklich ein guter Wert, nach dem man sich richten kann. Nach Frieden sehnt sich doch jeder, oder? Aber leichter gesagt als getan. Manche Leute, die wollen einfach keinen Frieden haben. So kommt es mir zumindest vor. Ja, es gibt sie, diese Dauernörgler, die Unversöhnlichen, die Stänkerer, die Motzdollen, die Spielverderber und die Störenfriede. Es gibt sie. Sie stören den Frieden, bewusst oder unbewusst. Vielleicht vorrangig deshalb, weil sie selbst keinen Frieden haben. Aber meine Verantwortung auch in diesen Beziehungen, die ist klar. Ich soll ein Friedensbringer sein. Ein Friedensmacher. Kein Friedenskonsument, sondern ein Friedensproduzent. Jemand, der gratis weitergibt, was er von Gott geschenkt bekommen hat. Wir müssen den Frieden nicht erfinden. Wir müssen nur zulassen, dass er uns ganz packen darf. Wenn Gottes Friede uns packt, dann haben wir diese Ruhe. Ruhe in Frieden. Und dabei sind wir quicklebendig. Ein Frieden, der ganz leise sichtbar wird und eine Ruhe, die ganz laut hörbar ist. Worte und Taten, die Streit zerstören. Und das, indem sie Frieden verbreiten. So entsteht Zufriedenheit. Ich kenne Zeiten des Unfriedens mit einem oder mehreren Menschen. Das sind keine schönen Erinnerungen, obwohl man sich daran auch gewöhnen kann. Ich habe mich aber dagegen entschieden, das jemals zu tun. Frieden bedeutet oft, lange Wege miteinander zu gehen und auf diesem Weg aber auch manchmal überrascht zu werden, wenn sich plötzlich ein Knoten löst, wenn eine Anspannung sich entspannt und eine Unruhe wieder ruhig wird. Wenn sowas passiert, dann hatte Gott seine Hand im Spiel. Sage nützliche Worte. Matthäus 12, Vers 36 steht, am Tag des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen für jedes unnütze Wort, das sie gesprochen haben. Puh. In meiner alten Band, da spielten wir ein Lied von einer christlichen Punkrock-Band nach, Think Twice, hieß dieses Lied. Der Inhalt war in etwa folgender. Lasst uns zusammen einüben, lieber zweimal nachzudenken, bevor wir etwas sagen. Vieles ist zwar lustig gemeint, verletzt aber doch. Jesus rüttelte mit diesem Satz in Matthäus 12 die Leute damals und auch uns hoffentlich heute wach. Ich bin froh, dass hier das Verb gesprochen steht. Und nicht gedacht. Es ist schon ein Sieg, wenn du die schlechten Worte bei dir behältst und nicht rauslässt. Denn wehe, wenn sie einmal losgelassen. Du kannst sie nie wieder einfangen. Wahrscheinlich sind wir uns der Macht der Worte nicht immer bewusst, sonst würden wir uns mehr darum bemühen, unsere Zunge im Zaum zu halten. Wie oft höre ich beleidigte Leute sagen, der hat mal gesagt und deshalb ist er bei mir unten durch, für immer. Jetzt war es natürlich nicht Jesu Absicht, dass sich jeder den Mund verbietet und am besten gar nichts mehr sagt, im Gegenteil. Er wollte nur, dass wir unsere Zunge bewusst führen. Und deshalb sollen wir sie für gute Ziele einsetzen. Das folgende dreifache Sieb, das würde schon viel Unheil vermeiden. Ist es wahr? Ist es gut? Ist es notwendig oder ermutigt es jemanden? Wenn wir unsere Worte durch diese Siebe laufen lassen würden, dann wäre es deutlich ruhiger um uns. Vielleicht sogar schon etwas friedlicher. Als ich diese Siebe vor einiger Zeit bei uns am Mittagstisch einführen wollte, da passierte Folgendes. Einer fragte, kann ich mal einen Ketchup haben? Und die anderen fragten im Chor zurück, hat das jetzt irgendwen ermutigt? Naja, wir üben noch. Gute Worte zu anderen zu sagen und von anderen zu hören, das ist ein Stück Himmel auf Erden. Auf Freizeiten, da habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn man diesem Wert einen Raum gibt, dass es einen geradezu umhaut, was dann entsteht. Könnt ihr euch diese Szene vorstellen? 60 Teenager, die stehen am Strand von Kroatien und sagen einander ehrliche, liebevolle, ermutigende, freundliche und wertschätzende, einfach gute Worte. Das ist himmlisch. Sie wollten gar nicht mehr aufhören. Ein wahrer Segen. Tu Gutes, bevor du es vergisst. Wer also das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt. Das steht in Jakobus 4, Vers 17. Als jugendlicher Bibelforscher, da hat mich dieser Vers aus einer Art lethargischen Erstarrung herausgerufen. Ich konnte schon immer gut beobachten und ich liebe es heute noch. Getan habe ich lange sehr wenig. Mir wurde dann aber klar, einen Fehler zu machen, das ist nicht so schlimm, wie gar nichts zu tun. Und dieser Bibelvers, der erwischt mich auch heute noch des Öfteren eiskalt und erinnert mich daran, mach was Gutes, wo es dir möglich ist. Am besten sofort. Mir geht es manchmal so, dass ich was sehe, vielleicht die große Not eines Menschen oder die kleine Aufgabe im Haus. Und trotz viel Übung, da schiebe ich es oft noch in Gedanken beiseite und vergesse es. Aus den Augen, aus dem Sinn. Eine kleine Anekdote zum Wort sofort. Ich sitze daheim am Tisch und mache irgendwas Unwichtiges. Unsere fünfjährige Hanna kommt und fragt, ob ich mit ihr spielen kann. Eigentlich habe ich Zeit und sage, ja, ich komme sofort, Hanna. Sie geht, kommt aber nach kurzer Zeit wieder und tippt mich an die Schulter. Papa, bleib mal hier sitzen. Okay. Sie geht ein paar Schritte weg und sagt, jetzt ruf mich mal zu dir. Ich, okay, Hanna, komm. Sie setzt einen Fuß vor den anderen, bis sie bei mir ist, und sagt dann sehr bestimmt, hast du gesehen, Papa? Das ist sofort. Ja. Niemand muss sich zwanghaft Gedanken machen, was er denn Gutes tun könnte. Die Menschen und die Aufgaben, die sind direkt vor uns. Kleine Handgriffe, um Ordnung zu schaffen, ein ehrliches, wie geht es dir mit Zeit? Oder Mithilfe beim Renovieren? Manche, die fühlen sich direkt überfordert bei dem Gedanken, all das Gute auch wirklich zu tun, was man tun könnte. Wie gut, dass man als Christ nicht alleine, sondern in eine Gemeinde eingebettet ist. Dass wir entlastet das Ich, wenn jeder an einer Stelle mit anpackt. Wo ist dein Platz? Übe Gottes Blick ein. Römer 2, Vers 11 heißt es, es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Oft sehen Menschen oder auch Dinge sehr düster aus. Ausweglose Situationen, hoffnungslose Fälle. Man ist geneigt aufzugeben. Die Dinge oder sogar den Menschen. Mein Blick sagt vielleicht, das wird nie mehr etwas. Aber Gott sieht die Dinge anders und erst recht die Menschen. Egal wie bewölkt es aussieht oder tatsächlich auch ist, bei ihm gibt es keine Ausweglosigkeit. Geschweige denn Menschen ohne Zukunft. Gott hat Hoffnung für jeden. Und zwar begründet, denn für ihn ist es ein leichtes, die finstere Dichte mit seinem Licht zu durchbrechen. Gott kann jetzt schon durch die Schatten und den Schmutz hindurchsehen. Sein Blick der Kraft, der sieht Möglichkeiten, die wir kaum zu träumen wagen. Sein Blick der Liebe, der sieht Potenziale, die wir nicht sehen, die wir gar nicht vermuten würden. Seine Fähigkeiten, die übersteigen die unseren eben bei Weitem. Gott ist kein Träumer. Er sieht unsere Wirklichkeit mit ihren Grenzen und er weiß um die Seine mit all ihrer Grenzenlosigkeit. Gott und seine Wirklichkeit, die sind real. Und deshalb geht es beim Einüben seines Blickes, da geht es nicht um blauäugige Schwärmerei. Nein, es geht letztlich um den Blick für das Himmlische im Irdischen. Und die Hoffnung, dass die Dinge und die Menschen übernatürlich verändert werden können. Weil Gott dazu fähig ist. Erst durch Gott kann etwas zu dem werden, was er sich dafür ersehnt. Seine Absichten und Ziele sind immer gut und voller Liebe, selbst wenn manche Wege dies augenscheinlich nicht vermuten lassen. Viele Menschen, habe ich mal gehört, sind wie Perlen im Sumpf. Wenn man ihnen näher kommt, dann stinkt es nur gewaltig und man spürt den Drang, sich schnell wieder zu entfernen. Wenn Gott diese Perlen aber aus dem Sumpf herausholt und reinigt, wow, diese Perlen leuchten neu auf. Und dieses Ergebnis ist das, was Gott schon sehen kann, während die Perle noch im Dreck liegt. Und seine Liebe, die drängt ihn durch den Sumpf hin zu jeder Perle. Diesen Wert möchte ich einüben, dass ich Menschen wie Perlen betrachte und mich ihnen ohne Vorbehalte liebevoll nähere. Egal wie verdreckt sie auch sein mögen. Nimm gerne Rat an. Sprüche 3, Vers 7 sagt, halte dich nicht selbst für klug und erfahren. Die Prinzen, die hatten vor einigen Jahren einen Hit, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Darin karikierten sie unsere arrogante Ellbogengesellschaft und sie übten damit indirekt Kritik an der egoistischen Verlogenheit unserer Zeit. Immer schön so tun, als wüsste man, wie der Hase läuft. Immer schön so tun, als hätte man alles bestens im Griff. Nur keine Schwäche zeigen. Nie bei jemandem nachfragen, wie das jetzt genau geht oder welche Erfahrungen der andere so damit gemacht hat. Immer schön so tun, als wäre man der Oberchecker und hätte auf alles eine Antwort. Und wenn eine Situation zu heikel wird, dann blockt man ab, am besten mit den Worten, Moment, da hast du mir nichts zu sagen. Das ist Privatsache. Verlogene Überheblichkeit und distanzierte Beziehungen. Sind das hilfreiche Werte für einen selbst und das Miteinander in dieser Welt? Sicher nicht. Es steht niemandem gut an, wenn er seine vermeintliche Klugheit stolz und laut vor sich herträgt. Das ist abstoßend. Die Weisheiten Gottes aber, die können das miteinander positiv prägen. Das ist anziehend. Gerade im Zusammenspiel der Generationen, wenn sie gelingt. Leider erleben Jüngere die Ratschläge der Älteren häufig nur als eine andere Form von Schlägen. Jemandem ein guter Ratgeber zu sein, das will sicher auch gelernt sein. Wichtiger ist aber die eigene Grundhaltung. Ich will immer ein Lernender bleiben. Ich will immer ein Lernender bleiben. Kein fauler Dümmling, sondern ein wissbegieriger, aufgeschlossener Mensch. Ist es nicht so? Die eigene Armut und Bedürftigkeit, das sind doch ganz grundlegende Kennzeichen eines Christen, oder? Und das nicht nur als Startvoraussetzung für ein persönliches Erleben von bedingungsloser Liebe und Vergebung. Demut ist ein hohes Gut. Vor Gott und auch vor Menschen. Die Großtuer, die Prahler, die Aufschneider, die Besserwisser und die Maulhelden, die sorgen zwar für viel Unruhe und Aufsehen, aber Gott sieht kopfschüttelnd auf sie herab. Er liebt es, diejenigen zu erhöhen, die nach seiner Weisheit Ausschau halten. Lass dir diese Frage mal gefallen. Von wem lässt du dir etwas raten? Lebe Dankbarkeit. In Kolosser 3, Vers 23 heißt es, alles, was ihr tut, das tut von Herzen Gott dem Herrn und nicht den Menschen. Natürlich geht es beim Leben mit Gott vor allem um Folgendes, Gott und Menschen zu lieben. Die Liebe von Menschen, die ist sehr bruchstückhaft, sogar in einer glücklichen Ehe. Aus Liebe geben Menschen ihr Bestes, es wird aber nie perfekt sein. Das sollte ich mir aber nicht zum Problem werden lassen, es ist einfach so. Die Liebe von Gott, die ist aber perfekt. Sie ist mehr als genug für uns, unverdient mehr als genug. Der König der Könige und der Herr aller Herren, der liebt mich so sehr, dass ich sein Kind sein darf. Paulus ermutigt jeden Christen, dass er verstehen soll, dass wir sogar zu Gott Papa sagen dürfen. Mehr geht nicht. Und das, obwohl er der Heilige und Allmächtige, der lebendige Gott ist. Diese Nähe und Liebe, die haben wir nicht verdient. Es ist ein gnädiges Geschenk. Als ich das vor vielen Jahren verstanden hatte, etwas mehr verstanden hatte, da überkam ich ein unbekanntes Gefühl. Tiefe Dankbarkeit. Danke, Jesus. Danke, mein himmlischer Vater. Danke, Gott, dass du mich liebst. Und wer so etwas fühlt, der möchte etwas zurückgeben. Nur wie liebt man Gott zurück? Sicher gibt es viele Möglichkeiten, Gott seinen Dank auszudrücken. Eine, die ich sehr häufig in der Bibel entdecke, im Alten und im Neuen Testament, ist folgende. Gib Liebe in Wort und Tat an deine Mitmenschen weiter. Wenn ich etwas tue, dann hilft mir der Gedanke, ich tue alles für Gott. Ich übe mich darin, dass meine Motivation und meine Herzenshaltung Dankbarkeit ist. Aus Dankbarkeit Gott gegenüber möchte ich Menschen dienen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Gott hat mir doch schon alles gegeben. Womit sagst du Gott Danke? Investiere in Unvergängliches. In Matthäus 6 heißt es, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Unser Auto musste mal wieder durch den TÜV. Es kam durch, erfreulicherweise ohne Beanstandungen. Die Plakette kam also drauf. Jetzt können wir wieder fröhlich drauf losfahren. Diese eintägige Unterbrechung, die war aber notwendig. Sonst wären wir irgendwann angehalten worden und hätten Strafe zahlen müssen. Die TÜV-Untersuchung, die ist vorgeschrieben und muss regelmäßig durchgeführt werden. Klar, wenn man sich weigert, dann wird es Konsequenzen haben. Es kann sogar sein, dass man damit langfristig sein Leben oder noch schlimmer, das seiner Mitfahrer gefährdet. Warum machen wir so einen Check nicht eigentlich auch mit unserem Leben? Regelmäßig. Nicht nach Vorschrift, sondern freiwillig. Ein regelmäßiges Überprüfen auf Sinn und Haltbarkeit. Sinn und Haltbarkeit unseres Tuns und Lassens. Die eigenen Anstrengungen, den Besitz, die Zeitnutzung, die Beziehungen, die Motivation, die Ziele. Bei mir wird da regelmäßig alles etwas neu geordnet. Und wie beim Auto, da muss wahrscheinlich an manchen Dingen nachgebessert werden. Es muss nachgebessert werden, damit diese Plakette draufkommt. Gottes TÜV-Plakette, die steht für zwei Dinge. Liebe und Unendlichkeit. Alles, worauf es im Leben ankommt, hat mit Beziehungen zu tun. Sind diese von Liebe geprägt? Also haben Annahme, Wertschätzung, Respekt und Zuwendung darin einen festen Platz? Oder geht es in ihnen um Leistung, um Stolz, um eigene Ehre und Gewinn? Vielleicht hat auch der Rost Löcher in die Liebe gefressen und verschiedene Stellen müssen erneuert werden. Bevor was Schlimmes passiert, nimmt man diesen Lebensbereich besser in Angriff. Das Ergebnis sind wahre Schätze. Wie Oldtimer, um im Bild des Autos zu bleiben. Wenn man sie pflegt, sind sie ein großer Schatz und eine Augenweide. Das denke ich mir oft bei alten Menschen, die sich dem TÜV Gottes regelmäßig und freiwillig unterzogen haben. Trotz ihres sichtbaren Alters stehen sie für Unvergänglichkeit und Liebe. Setz dein Leben dem Check Gottes regelmäßig aus und schau, wo Gott diese Plakette draufsetzt. Und alles andere, es muss eine Randerscheinung in deinem Leben sein oder wieder werden. Lebe verbindlich Gemeinschaft. Hebräer 10, Vers 25. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Ich habe in meinem Büro diese blaue Karte hier stehen. Im oberen Teil, da ist diese weiße Wolke abgebildet und im unteren Teil, da steht folgender Text. Halten Sie diese Karte vor Ihr Gesicht und blasen Sie kräftig gegen das weiße Wolkenbild. Wenn sich die Wolke blau verfärbt, sollten Sie den Arzt aufsuchen. Wird sie dagegen braun, den Zahnarzt. Bei violetter Verfärbung konsultieren Sie einen Psychotherapeuten. Bei rot Ihre Bank. Bei schwarzer Färbung beraten Sie sich mit Ihrem Notar wegen eines Testaments. Bleibt die Wolke aber weiß, so haben Sie eine robuste Gesundheit und es ist nicht einzusehen, weshalb Sie am Sonntag nicht in die Kirche gehen sollten. Ob ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe oder nicht, das ist keine christliche Frage. Zu allen Zeiten, da lebte die Gemeinde Gottes davon, dass sie sich regelmäßig traf. Auch wenn sich über die Jahrhunderte viel in unserer Gesellschaft verändert hat, da vermute ich doch, dass sich an dieser Tatsache nie etwas ändern wird. Eine christliche Gemeinde kann nur existieren, wenn darin auch gemeinsames Leben eingeübt wird. Und dazu gehört auch das gegenseitige Tragen und Ertragen. Denn wo Menschen zusammenkommen, da bleiben Herausforderungen und Spannen einfach nicht aus. Einfach nur Sympathie ist sicher nicht das tragende Element in einer Gemeinde. Bei diesem Wert, da geht es letztlich um eine freiwillige Verbindlichkeit. Ein bewusstes sich aneinander binden und einüben von Gottes gelebter und erlebter Liebe. Wer ein Alternativmodell ohne Versammlungen hat, der kann es gerne vorstellen. Ich befürchte nur, dass es nicht halten wird. Das der verbindlichen Gemeinschaft ist schon seit mehreren tausend Jahren bewährt. Wir Rebers, wir haben uns entschieden und möchten mit euch verbunden Gemeinschaft leben. Danke, dass ihr uns willkommen heißt. Gib Sorgen dankbar an Gott ab. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Philipper 4, Vers 6. Mit anderen Worten, vielleicht etwas jugendlicher, macht dir keinen Stress. Rede mit Gott und danke ihm. Nun gut, einfach gesagt als getan, oder? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, über was du dir den lieben langen Tag so alles Gedanken machst? Und vor allem, über was du dir alles Sorgen machst? Vielleicht kennst du ein paar der folgenden Fragen. Was denken die anderen eigentlich über mich? Bin ich beliebt? Was wird aus mir? Finde ich einen guten Job, der mir Spaß macht und gutes Geld abwirft? Wer bin ich eigentlich? Warum fühle ich mich so unsicher? Werde ich mich wieder mit ihm oder ihr versöhnen können? Werde ich Prüfungen bestehen? Und was, wenn nicht? Kriege ich das jemals hin, mich zu verändern? Oder darf ich einfach so bleiben, wie ich bin? Welchen Weg soll ich gehen? Und wie viel soll ich dafür investieren? Warten und beten oder mutig vorangehen? Warum gibt es so viel Streit in unserer Familie? Werde ich jemals heiraten? Hat Gott mich noch lieb? Sicher hast du noch ganz andere Gedanken, die dich beschäftigen. Solche Fragen, die können aber ganz schön erdrücken. Wie soll man da noch frisch, fromm, fröhlich und frei leben? Corrie ten Boom, eine engagierte Christin im Dritten Reich, die hat den Satz geprägt, mach aus Sorgen ein Gebet. Ich bin mir sicher, sie hatte größere Sorgen, als ich sie habe. Hast du Menschen, die dir vorleben, wie man mit Sorgen umgehen kann? Gott sei Dank, ich hatte und habe sie. Als mein Vater mit einem starken Verdacht auf Lungenkrebs im Krankenhaus lag, da fragte ich meine Mutter, wie sie damit umgeht. Ihre emotionale und gleichzeitig nüchterne Antwort: Na, ich bete und werfe meine Sorgen auf Gott. Und wenn die Gedanken nach ein paar Minuten wieder da sind, dann muss ich sie halt wieder werfen. Und wieder und wieder. Und von meinem Vater, da habe ich gelernt, immer einen Blick für das Gute und die Geschenke Gottes zu behalten. Wenn ich ihn frage, wie es ihm geht, da ist die häufigste Antwort: unverdient gut. Und so möchte ich auch leben. Dankbar und sorgenwerfend. Das macht frei. Lebe als Befreiter. Hebräer 12, Vers 1 heißt, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Ich vermute, die größte Herausforderung, die ein Christ hat, ist es, täglich aus der Abhängigkeit von Gott zu leben. Es eben nicht alles alleine zu versuchen, sondern alles und immer in Verbindung mit Gott zu leben. Das befreit. Denn in dieser freiwilligen Verbindung steckt die wahre Freiheit eines Menschen. Ein vermeintlich freier Mensch, der unabhängig von allen und unabhängig von jedem ist, der ist in Wirklichkeit gar nicht frei. Er lebt nur egoistisch und ohne Ziel. Jemand, der von Jesus befreit wurde, der ist mit ihm verbunden. Ein neues Leben mit einem unvergänglichen Ziel hat begonnen. Und deshalb können, dürfen, ja sollen wir als Befreite leben. Klar, wir sind noch nicht in der Ewigkeit, aber wir sollen heute schon als befreite Kinder Gottes leben. Voller Freude, trotz unserer offensichtlichen Unvollkommenheit. Ihr merkt die Spannung. Wie würdest du sie beschreiben? Vielleicht mit folgenden Worten: zwischen Zerbrochenheit und Jubelgeschrei? Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, das ist eine Herausforderung für jede christliche Gemeinde. Auf der einen Seite, da wollen wir in aller Ruhe und demütig Gottes Heiligkeit hochhalten. Und auf der anderen Seite wollen wir dankbar und fröhlich das Evangelium feiern. Am besten so laut, dass die ganze Stadt aufwacht und fragt, wen oder was wir da bejubeln. Leider ist es häufig so, dass in Gemeinden die einen für das eine stehen und die anderen für das andere. Und je mehr man darüber diskutiert und seinen Standpunkt vertritt, desto mehr verhärten sich die Fronten. Ich habe es selten anders erlebt. So, meine erste offizielle Predigt hier. Ich möchte euch sagen, wofür ich stehe. Ich möchte, dass mein Leben ehrbar und demütig bezeugt, dass ich nichts bin und Jesus alles. Dass ich seine Liebe nicht verdient habe und dass ich täglich aus Gottes Vergebung lebe. Und ich möchte, dass mein Leben dankbar und fröhlich bezeugt, dass Gott beschenkt, dass er verändert, dass er erneuert, dass Jesus in mir lebt und Gottes Heiliger Geist mich jubeln lässt. Ist nicht beides wichtig? Ich bin ein gebrochener Mann, dem neues Leben geschenkt wurde. Und deshalb bete ich darum, dass mein Leben Menschen für Gott gewinnt. Auch solche wie den Philosophen Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das Letzte. Setze erstes an die erste Stelle. Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Keine Werbefirma würde sich trauen, so etwas zu versprechen. Dieser letzte Wert für heute ist für mich in gewisser Weise eine Zusammenfassung. Prioritäten setzen im Vertrauen auf Gottes Versprechen. Setze Jesus und seine Ziele an die erste Stelle in deinem Leben. Und was sonst noch wichtig ist, das bekommst du dazu. Wow, was für ein Versprechen, oder? Schier unglaublich. Tja, da hilft nur Glauben. Ich möchte es gar nicht weiter ausschmücken, sondern lieber mal an anderer Stelle ausführlicher über diese Worte von Jesus reden. Nur ein abschließender Gedanke dazu. Lass zweite oder dritte Dinge nie an die erste Stelle kommen. Gott belohnt es, wenn wir ihn in allem an die erste Stelle setzen. In unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Reden und in unserem Handeln. Jesus zuerst. So, es kann ja sein, dass sich heute überhaupt nichts angesprochen hat oder dass du diese Punkte alle schon voll drauf hast. Dann schreib doch mal ein paar deiner Erfahrungswerte auf. So oder so ist es sicher eine wertvolle Erfahrung. Zum Schluss Wiederholung und Herausforderung, denn die Liste ist nicht vollständig. Bestimmt fällt dir noch ein Punkt ein. Und dann hättest du schon mal 12. Für jeden Monat eine Herausforderung, an der du 20 Jahre üben kannst, um dann die Liste zu erweitern. Lebe mit jedem in Frieden. Sage nützliche Worte. Tu Gutes, bevor du es vergisst. Übe Gottes Blick ein. Nimm gerne Rat an. Lebe Dankbarkeit. Investiere in Unvergängliches. Lebe verbindlich Gemeinschaft. Gib Sorgen dankbar an Gott ab. Lebe als Befreiter und setze Erstes an die erste Stelle. Gott segne dich beim Üben und schenke dir viel Grund zum Feiern. Ich mach mit. Gott allein zur Ehre. Amen.